Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 68. Voll-Rein-Podcast.
Yeah.
Mit dem Oski natürlich da vis-à-vis von mir und mit mir. Ja, es sind nicht einfache Zeiten, muss man gerade vorweg sagen. Die Woche war eine eher schwierige Woche für den Oski und für mich. Ja,
ich entsprechend auch verspätet, gell?
Wolltest du ganz kurz sagen, wie es dir geht, bevor wir kurz nachher noch zu meiner Laune kommen?
Du sehr gern. Wie gesagt, wir waren sehr, sehr busy diese Woche. Also ich privat extrem ausgelastet gewesen, ja, mit verschiedenen Themen. Aber sonst eigentlich gut. Ein bisschen müde, aber gut. Und ja, André, ich habe dir etwas im Vorgespräch noch nicht gesagt. Sportlich.
Oh, was kommt jetzt?
Ich bin offiziell ab Samstag, 1. April, Präsident vom RoundNet-Verein Zug. Also von RoundNet Zug. Das heisst, wir sind...
Das ist
Spikeball.
Spikeball?
Ja.
RoundNet.
Heisst also das offiziell, ja.
Spikeball heisst offiziell RoundNet.
Spikeball ist einfach eine Marke und der Sport heisst RoundNet.
Ah, was? Das habe ich gar nicht gewusst.
Genau, und wir haben einen Verein gegründet mit der Aufgabe, dass wir einmal im Jahr in Zug ein grösseres RoundNet-Turnier organisieren. Also wir haben ja im Sommer schon unsere Erfahrungen damit gesammelt. Und ja, da dürfen wir gespannt sein, was noch kommt. Ich werde dann schon noch Werbung machen und dann erzählen, wie man sich da für das Turnier im Sommer kann anmelden
kann. Ah, du kleiner Schlingel. Hast du das extra?
Ja, natürlich habe ich mir das extra aufgehoben.
Aufbewahrt, weil normalerweise ist es ja so, dass der Oskar und ich eigentlich, bevor wir den Podcast starten, immer noch so ein bisschen Gespräche haben, die wir halt nicht aufnehmen sollten. Und dann wir uns eigentlich schon sagen, ein bisschen zu viel erzählen, aber in dem Fall ja, nicht schlecht gemacht, muss man wirklich dir lassen. Aber ja, mega geil. Ich bin gespannt, was da kommt. Und
ja, ich bin auch gespannt, was wir da auf die Beine stellen. Aber ja, dazu können wir dann, glaube ich, im Verlauf des Jahres noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, sicher.
Darum, André, du hast auch eine schwierige Woche gehabt. Wie geht es dir?
Genau. Ja, natürlich habe ich mir überlegt, ob wir überhaupt den Podcast machen sollen. Weil, keine Ahnung, manchmal, also es geht um Trials, wie die vielleicht ein paar von euch schon wissen, sind letztes Wochenende sind, die internen Selektionen gewesen bei uns, zumindest die Nummer, also die ersten Selektionen für den Anfangsteil von der Saison. Und eben mein Ziel war ja eigentlich gewesen, dass ich unter die ersten zwei komme, was ich dann aus Gründe, wo ich im Moment vielleicht zu 50% weiss, dann nicht geschafft habe. Also ich bin im Moment sicher mal für den leichten Einer selektioniert und werde so die Saison starten. Ja, es geht mir auch dementsprechend mittel. Also wie gesagt, wenn ich nicht daran denke, dann ist eigentlich außerhalb der Ruderwelt ist noch ziemlich alles in Ordnung in der Rudersituation. Muss ich durchaus noch ein bisschen mich hineingehen und herausfinden, was da Gründe könnten dafür sein. Wie gesagt, ein paar weiss ich schon. Und jetzt gilt es vor allem mal, sich auf mich zu konzentrieren in den nächsten paar Wochen. Da können wirklich fokussiert weiterarbeiten. Eben noch nichts gegessen und ich glaube, solange ich den Fokus kann auf mir behalten und jetzt die Probleme, die ich jetzt schon herausgefunden habe, kann angreifen, dann werden wir dann sehen, dass das irgendwann ist. Eben, es kann schnell drehen wieder und darum, es gibt positive wie auch negative Seiten, aber mehr kann ich im Moment gar nicht dazu sagen, weil ich auch selber noch nicht mehr weiss. Und ja, aber eben, wie gesagt, wir werden sicher vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal können über das Thema diskutieren. Im Moment ist es einfach noch ein bisschen zu frisch und ja, aber wie gesagt, ich freue mich immer, Podcasts zu machen. Es tut sicher auch gut, einfach über andere Themen im Sport zu reden und nicht immer über Rudern. Und darum würde ich sagen, ja, lassen wir den Wochenrückblick hinter uns und gehen wir zu den Top 3.
Etwas haben wir aber noch vergessen, André.
Genau, und zwar geht es um etwas extrem Wichtiges, was uns sehr am Herzen liegt, und zwar natürlich unsere vollinnen Family Members, und zwar genauer gesagt um den Fadri. Der Fadri hat ja die letzte Woche am Cape Epic mitgemacht, und zwar mit dem Andrin, seinem Partner, seinem Zweierpartner, und sie haben den sensationellen 14. Platz rausgekämpft. Sie sind auf dem 17., muss ich mich korrigieren, glaube ich. 17. gestartet.
Als Nummer 17, ja.
Als Nummer 17 sind sie gestartet. Und wie der Fadri uns erzählt hat im Podcast Nummer 66, ist es für ihn schon mal gut, wenn sie besser klassiert sind, als sie eine Startnummer oder ihren Startplatz bekommen haben. Und von dem her, von meiner Seite gerade mal herzliche Gratulation zu dem 14. Platz.
Da schließe ich mich natürlich liebend gerne an.
Wir haben das Ganze ein bisschen mitverfolgt. Und es ist immer wieder krass zu sehen, wie die Fahrer kämpfen, durch was für Landschaften sie fahren, wie lang die Etappen sind, wie viele Höhenmeter sie machen, was es auch als Stürze gibt. Und
ja, wir sind happy, sind sie nicht von einem Tier angegriffen worden. In dem Sinn ist genau. Alles gut gelaufen. Und ja, darum würde ich sagen, jetzt springen wir über zu den Top 3.
Let's go.
Top 3 Geschichten von dieser Woche.
Ja, und unser Nummer 1 in der Top 3 von dieser Woche ist ein Doku, ein Schweizer Doku über unsere Schweizer Fußballnationalmannschaft. Und ich weiß nicht, wer es von euch schon geschaut hat. Ich habe einfach die erste Folge oder die ersten zwei Folgen, glaube ich, geschaut. Und muss sagen, es erinnert mich ganz stark an eine andere Doku. Hast du das Gefühl auch gehabt, Oski?
Ja, also zuerst mal muss man sagen, wir reden von Pressure Game, im Herzen der Schweizer Nazi. Ein Film, der verspricht, dass man intime Einblicke bekommt von rund 280 Tagen vor und bis und mit der WM in Katar.
Genau, ja.
Und gemacht wurde die Doku ja vom Regisseur Simon Helbling. Und er hat eigentlich versprochen, dass es kein PR sein soll. Und da wollte ich einhängen bei deiner Frage, an welche Doku es mich erinnert. Drive to Survive, genau. Natürlich.
Bei also, mir war auch der erste Gedanke gewesen, Drive to Survive.
Ja, also es ist, was ja mittlerweile eigentlich bei Sportdokumentationen so ein bisschen das Nonplusultra ist oder so der Benchmark. Gerade dadurch, dass es einerseits natürlich die sportlichen Resultat oder Ereignis beleuchtet, aber gleichzeitig auch Hintergrundinformationen liefert und wie gesagt, die intimen Einblick hinter Kulissen. Und ja, also ob das jetzt kein PR ist, das wage ich zu bezweifeln, weil man muss schon sagen, es ist sehr, sehr ein positiver Doc. Also es stellt eigentlich die Schweizer Nazi ja sehr, sehr positiv dar.
Ja, das, also ich finde auch, dass es grundsätzlich halt sehr professionell überkommt, oder? Was sie machen. Mhm. Also es ist sicher auch professionell, das kann man, glaube ich, sagen. Die Schweizer Fußballnazi oder allgemein Schweizer Fußball ist natürlich eine Organisation, also eine von den grössten Sportorganisationen in der Schweiz. Und ich glaube, wenn jemand wie sagst du, auf dem Professionalitätslevel hoch ist, dann sind es die. Und gleich habe ich aber doch auch gefunden, jetzt zum Beispiel gerade die Goalie-Situation, habe ich mega spannend gefunden mit dem Konkurrenzkampf und eben, dass auch dort, was dort halt zwischenmenschlich so ein bisschen, dann halt gleich am ist, vielleicht dort wird es manchmal ein bisschen unprofessionell oder könnte man daraus herausinterpretieren, dass es ein bisschen unprofessionell wird, aber ich glaube, das sind dann einfach eben wieder die zwischenmenschlichen Sachen. Mhm. Und aber overall finde ich natürlich auch, dass es das Ganze sehr positiv darstellt. Ja. Ich frage mich einfach, wie, also du lässt dich ja nicht in den schlechten Momenten filmen, also es ist ja klar, dass das eigentlich dann eher positiv rauskommt, oder?
Gut, das ändert sich dann im Verlauf der Folge schon ein bisschen, also was ich sehr nice an der Doku gefunden habe, ist der Fokus auf die Leute im Hintergrund. Also eben, was du angesprochen hast, zum Beispiel der Goalie-Trainer, aber auch der Leistungscoach oder der Medienverantwortliche. Und dass es durchaus emotional ist. Also weißt du, dass man Tränen von der Trauer zeigt, aber auch Tränen von Freude. Und dass dadurch irgendwo klar wird, wie wichtig der Platz in der Schweizer Nazi diesen Spieler eigentlich ist und, und wie sehr sie das wertschätzen. Und was natürlich sehr gut im Fokus gebracht wird, ist eben die mentale Belastung oder der Konkurrenzkampf, aber auch gewisse Differenzen oder Clash zwischen Staff und Spieler und wie sie damit umgehen, wie sie auch mit Enttäuschungen umgehen im Fußball, wie die Mannschaftsbeziehung ist, wie der Spass im Team oftmals im Vordergrund steht, aber auch wirklich ein bisschen deepere Themen wie die Verletzungssorgen oder der Umgang mit der Verletzung so kurz vor der WM. Das sieht man dann auch, wo sie sehr lange beleuchtet, wie sich die beiden Goalies, also der Jan Sommer und der Mvogo, verletzt haben, kurz vor der WM. Mvogo ist ja dann ganz ausgefallen.
Ja.
Aber auch eben, wie der Sommer dann zu kämpfen hatte, um wieder ins Spiel reinzukommen und in den Rhythmus reinzukommen. Das habe ich sehr, sehr nice gefunden. Und was für mich das Highlight war, sind eigentlich zwei Folgen. Einerseits die eine Folge, wo der Christian Fasnacht im Fokus ist. Ich glaube, die hast du nicht gesehen, wenn du die ersten zwei Folgen siehst.
Dann habe ich einfach vielleicht Ausschnitt sonst gesehen von dieser
Folge. Ja, sie haben auch auf SRF hat auch auf Social Media etwas gemacht. Aber der Christian Fasnacht redet ja eigentlich so ein bisschen über das Tabuthema mentale Gesundheit.
Voll, ja, voll.
Wo wirklich meiner Meinung nach zu wenig beleuchtet wird, gerade im Zusammenhang mit Sport. Und die andere Highlight-Folge für mich war die Folge 4 mit dem Granit Xhaka.
Die habe ich nicht gesehen, ja.
Wo es wirklich einerseits ein bisschen um seine Person geht, aber auch ein bisschen um das Thema Rassismus.
Ja.
Und die Rolle der Secondos in der Schweizer Nazi, wo ich mich natürlich als Secondo auch sehr, sehr angesprochen gefühlt habe und wirklich auch mich irgendwo durch konnte in die Rolle, die sie haben im Team oder ja, der Umgang mit den Medien, den sie pflegen dadurch, können nachvollziehen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Hat denn die Doku eigentlich bei dir jetzt etwas im Bild, wie du auf die Schweizer Nazi schaust, verändert? Oder wie ist die Schweizer Nazi vorher für dich gewesen und ist sie jetzt anders? Und wie ist sie?
Ich glaube wenig. Also ich nehme an, dir geht es ähnlich. Also für mich ist schon das im Vordergrund gestanden, dass ich gewusst habe, okay, es ist ein Doc, wo die Schweizer Nazi wahrscheinlich auch ein bisschen mitreden konnte, was wird ausgestrahlt, was wird nicht ausgestrahlt.
Natürlich,
und,
ja.
Und entsprechend wollen sie auch ein gewisses Bild vermitteln. Und ja, es hat insofern nichts verändert, aber was ich schön gefunden habe, ist, dass man hat können die Hintergründe beleuchten und ein bisschen hinter die Fassade schauen, einerseits von den Spielern, aber auch von dem ganzen Konstrukt Schweizer Nazi.
Ja.
Und ich glaube durchaus, dass es Potenzial hat, dass man das nochmal macht. Also gerade wenn man daran denkt, dass jetzt...
Also im Fußball?
Ja, im Zusammenhang von der Schweizer Nazi, dass jetzt die Quali gestartet ist für die EM 2024 in Deutschland. Und dass etwas ist, was man könnte fortsetzen quasi in der zweiten Staffel.
Ja. Bei Drive to Survive war es ja so, dass man sich wirklich dann können identifizieren mit gewissen Fahrern. Und jetzt denke ich, oder kann ich mir vorstellen, dass eben so ein bisschen die Schweizer Bevölkerung sich halt ein bisschen besser identifizieren kann mit gewissen Spielern. Und also ja, das führt wahrscheinlich dazu, dass irgendwie gewisse Matches vielleicht ein bisschen mehr geschaut werden. Also ich weiss nicht, ob sie da auch so ein Ziel haben. Ich meine, Formel 1 hat ja auch das Ziel gehabt, um den Sport im Allgemeinen attraktiver zu machen.
Oder
ein breites Publikum zu finden. Und ich frage mich dann eben, was ist der Hintergrundgedanke von dieser Doku, von also The Pressure Game? Ist das, dass mehr Leute Schweizer Nazi-Match schauen? Oder ist es einfach... Ja, was ist der Hauptgrund von dieser Doku?
Ja, ich glaub,
ist es Unterhaltung?
Ich glaube, da schließt sich eben wieder der Kreis. Also klar, die kommerziellen Aspekte sind sicher wichtig und Zuschauerzahlen und so, aber ich glaube, es ist dann wiederum wirklich PR, oder? Also ein bisschen das Ganze nahbarer machen und ein sympathischer machen.
Hat die Schweizer Nazi ein Image-Problem zum Aufholen? Also weißt, haben sie etwas müssen gut machen? Bisschen vielleicht schon, oder?
Ja, also ich hätte gesagt, es gibt schon, und ich glaube, das wird auch in der Doc beredet, es gibt schon so ein bisschen eine Hassliebe zwischen den Fans oder sagen wir,
der Schweizer Bevölkerung.
Der Bevölkerung und der Schweizer Nazi. Auch gerade beim Thema Identifikation und so ist es, glaube ich, schon für viele schwieriger, sich mit einer Fußball-Nazi zu identifizieren, als zum Beispiel mit einer Eishockey-Nazi, die viel mehr die schweizerischen Werte vertritt. Oder? Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich sehe das so. Also ich stelle mir immer so vor, halt, Herr und Frau Bünzli schauen dann die Serie am, wenn auch immer, am Abend vor dem Fernsehen und denken sich, ja, der ist eigentlich schon noch ein Lustiger, oder der ist eigentlich schon noch sympathisch.
Ist eigentlich schon noch sympathisch für Nussländer.
Genau, ja, irgendwie so etwas. Und darum, ja, denke ich, dass man vielleicht jetzt den einen oder anderen Spieler ein bisschen mehr ins Herz schliessen kann, wenn man auch weiss, wie er denkt oder wie er sich allgemein verhält. Ja, abschliessende Worte. Ist eine gut gemachte Doku.
Gut gemachte Doku. Also ich würde es empfehlen, zum mal reinschauen und dann kann man sich ja sein eigenes Bild machen. Ich habe es wirklich gut gefunden, aber ich habe auch von anderen gehört, sie haben es gar nicht gut gefunden. Also ich glaube, das sind so die Reviews einigermaßen gemischt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe mit noch nicht so vielen Menschen über die Doku geredet. Also von dem her kann ich das nicht gerade so beurteilen. Ja.
Aber was noch lustig ist, ja, wir haben ja in der Schweiz quasi das omnipräsentes Thema momentan, CS.
Genau, ja, voll.
Und was ich sehr lustig fand, dass Doc präsentiert wird von der CS. Und du siehst,
das habe ich im Fall auch so lustig gefunden, genau.
Ja, und du siehst ja die ganze Credit Suisse Werbung.
Ja.
Also so auf der Libli und so. Und dort hat NZZ ja einen recht interessanten Artikel darüber geschrieben. Also quasi, was die Auswirkung ist vom CS-Untergang oder was es könnte sein.
Genau.
Im Bereich Sponsoring. Und du hast mir ja erzählt, dich betrifft sie auch direkt, oder?
Ja, weil oder indirekt, wir haben von der Sporthilfe haben wir halt unser Sporthilfe-Konto, wo wir das Geld von der Sporthilfe bekommen, ist auch von der Credit Suisse. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ja, wie sieht jetzt das mit dieser Partnerschaft Credit Suisse-Sporthilfe aus? Und habe dann aber gesehen, dass jetzt der Schweizer Fußballverband eigentlich relativ schnell kommuniziert hat über das Thema CSSFV. Dass sie da bis 2024 der Vertrag bestehen bleibt. Also da gibt es keine Änderungen anscheinend. Und dass man dann eigentlich in einem Jahr das neu diskutieren, wie auch immer dann die Situation ist. Und aus dem habe ich dann eigentlich so geschlossen, dass das wahrscheinlich bei der Sporthilfe jetzt sicher mal bis Paris 2024 ähnlich bleibt. Und dass ich mal davon ausgehe, dass mein Geld, wo ich ja für den täglichen Sportbetrieb brauche, mal mehr oder weniger auf einer sicheren Basis ist. Gut, es ist ja eh weniger als 100'000, von dem
das
her.
Das versichert sie, ja.
Das sollte alles gut sein. Aber ja, natürlich, ja.
Ja, aber eben im Artikel haben sie ja darüber geredet, dass, wie du schon gesagt hast, einerseits Nationalmannschaften gesponsert werden.
Mhm.
Aber auch zum Beispiel die Fußballarena, die in Zürich gebaut werden soll.
Ja.
Wo, ich glaube, im Jahr 2027 sollte aufgehen.
Okay.
Ja, eigentlich Credit Suisse Arena würde heissen. Was wiederum auch zu einer Diskussion geführt hat. Aber auch bei anderen Sportevents wie das European Golf Masters in Gran Montana oder das White Turfs in St. Moritz und der Laver Cup ist jetzt natürlich die Frage mit dem Sponsoring rum. Aber ich glaube, wie du richtig angesprochen hast, die laufenden Verträge müssen, glaube ich, eingehalten werden. Und dann muss eine Neubeurteilung stattfinden, sobald die Verträge auslaufen.
Ja, also ich denke jetzt allgemein für den Schweizer Sport ist es auch ein Nachteil, dass jetzt das zu dieser Situation gekommen ist mit der Credit Suisse, weil die Schweizerische Kreditanstalt ist ja seit eh und je Unterstützer vom Schweizer Sport und hat eigentlich nebst all dem Negativen, was passiert ist, auch sehr viel in Sport in der Schweiz investiert, was jetzt aus rein sportlicher Sicht gut ist.
Ja.
Und da fragt man sich dann halt schon auch, was jetzt dann die UBS oder ich weiß auch nicht, was denn, wie das dann wird aussehen, ob die dann genau gleich viel machen. Und darum, ja, wird es sicher noch gewisse Auswirkungen haben. Aber eben, ich bin nicht der Finanzexperte oder wie soll ich sagen, der...
Ja, M&As gehören nicht zu unserer Stärke. Genau. Aber was auch noch interessant ist in dem Artikel, dass CS sich sehr stark eingesetzt hat für Gleichstellung. Und da machen wir gerade den Sprung zum nächsten Thema.
Genau.
Und zwar die Leichtathletik. Thema Gleichberechtigung. Wir haben letzte Woche erfahren, dass der Internationale Leichtathletikverband Transfrauen ausschließt. Jetzt definitiv. Und das Reglement gilt ab dem Jahr. Das heisst, Frauen, die eine Transition gemacht haben, von Mann zu Frau, dürfen nicht mehr in der Frauenkategorie starten. Und das hat eine gewisse Empörung ausgelöst bei einem, aber bei anderen ist ein gewisser Druck abgefallen.
Mhm.
Und André, ich weiß nicht, wie du das Thema wahrgenommen hast, oder habt ihr gross darüber geredet? Weil euch betrifft es in dem Sinn nicht so gross, habe ich das Gefühl.
Also jetzt mal ins Ruder reinbezogen, habe ich das Gefühl, oder wüsste ich gerade keinen Fall, wo man jetzt das, wo man ähnliche Situationen kann finden. Also es ist mir zumindest nicht bekannt. Und wir haben jetzt auch nicht wirklich über das diskutiert. Also bei uns ist das wirklich eigentlich voll kein Thema, weil wir sind halt mega ruderfokussiert. Und ja, aber also meine persönliche Ding ist einfach, dass es ist ein mega krasser Entscheid. Also ob jetzt das positiv oder negativ ist, das ist halt immer eine Frage von der Perspektive. Ich meine, die sich halt benachteiligt gefühlt haben, weil sie sozusagen schon immer vom weiblichen Geschlecht gewesen sind, die finden es jetzt wahrscheinlich gut. Mhm. Nehme ich jetzt mal an in der grossen Mehrheit. Das gibt's
ja, vielleicht. Also ich glaube, das Bedenken ist ja auch dort raus eigentlich gewachsen.
Genau, ja.
Ja.
Und für alle anderen, die halt sich sozusagen ja, nicht wohlgefühlt haben in ihrem Körper, wie sie geboren sind und gleich wollen Leichtathletik machen, ist es also ein Lebens beeinträchtigende Entscheidung, oder? Und ich meine, ja, aus welchen genauen Gründen sie das gemacht haben, das steht schon mehr oder weniger im Artikel, eben einfach, dass es gleich zu krasse Leistungssteigerungen sind, wo man dann auch noch nach sozusagen dieser Hormonobergrenze gleich noch hat. Und ja, ich finde es ein guter Diskussionspunkt. Und was jetzt das genau zur Folge hat, kann glaube ich noch niemand sagen.
Nein, aber wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Ich finde es schwierig zu sagen, eben, wie du sagst, was für langfristige Auswirkungen der Entscheid hat für den Sport im Allgemeinen. Weil ich glaube, Leichtathletik und Schwimmen sind so ein bisschen die Paradebeispiele, wo der biologische Vorteil, wo Transfrauen gegenüber biologischen Frauen haben, sehr klar wird.
Ja, ich glaube bis zu 10%, also zum Beispiel ein Mann hat bis zu 10% mehr Leistung als eine weibliche Athletin.
Genau.
Und wenn dann halt 10% im Spitzensport, also alle, die ein bisschen Ahnung haben von Leistungsdaten, das ist ein gigantischer Unterschied. Und ja, darum...
Ja, aber wenn wir überlegen, was das für Auswirkungen auf andere Sportarten haben, dann glaube ich, ja, da ist ein bisschen ein Grundsatzentscheid gefallen, dass man wirklich sagt, hey, im übertragenen Sinn zum Wohl von der Mehrheit schliessen wir eine Minderheit aus, was wiederum irgendwo durch für mich ethische und moralische Implikationen hat oder Fragen aufwirft zumindest und wo man wahrscheinlich gewisse Lösungsansätze müsste finden, die für alle zufriedenstellend sind. Was das denn genau heisst, ist die andere Frage. Oder wir haben ja schon mal diskutiert, ob es zum Beispiel Sinn macht, eine offene Kategorie zu machen oder zum Beispiel eine dritte Kategorie einzuführen. Was aber wiederum bedingt, dass du ja quasi das Fass öffnest für unendlich viele Kategorien.
Genau, und ich habe jetzt das Gefühl, durch das, dass der definitive Entscheid gemacht worden ist, ist zwar im ersten Moment halt ein rechter Einschnitt und es gibt viele Enttäuschte, viele Hässige, viele Leute, die unzufrieden sind. Aber ich glaube, aus einer Situation wie jetzt kann eben Neues entstehen, indem dass man wie, man muss jetzt neue Lösungen finden. Also es ist jetzt wie fast die einzige Möglichkeit, um im internationalen Leichtathletiksport weiterhin können voll dabei zu sein, wäre fast eine neue Kategorie, oder? Und eben, wie du gesagt hast...
ein politischer Rattenschwanz mit sich bringt, natürlich.
Ja, jetzt, aber jetzt mal, ich weiß auch nicht, wie man denn das genau ausgestalten will, aber nur schon rein, im ersten Moment ist jetzt Perspektive für die Athletinnen genommen worden. Genau. Die haben keine Perspektive mehr.
Genau.
Und ich glaube, wie aus dieser Situation kann jetzt Neues entstehen, dass man sich eben auch jetzt auf der Entscheidungsträgerseite vielleicht doch auch noch davon überlegen, wie können wir gleich noch die Leute dabei behalten. Weil es wäre ja, es ist allgemein, es wäre wichtig, oder es ist wichtig, dass alle Leute am Sport teilnehmen können, egal in welcher Sportart. Also es ist ja eigentlich das olympische Prinzip,
genau, oder? Also, weil da ist jetzt ein Artikel in der Olympischen Charta quasi das Dilemma, weil man will ja faire Wettbewerb garantieren. Das heißt, und ja, inklusiv sein. Also, mhm, was sich in dem Fall durchaus widerspricht.
Ja, ich glaube, da ist das Problem, dass eben die Olympische Charta zu veraltet ist. Also, die heutige Gesellschaft ist weiter, als dass es allgemein unsere gesellschaftlichen Regeln sind. Also das siehst du auch in unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt im Recht bezüglich Heiraten etc. Oder eben im Sport. Einfach die Regeln sind noch nicht so weit, dass man sie der heutigen Entwicklung von der Gesellschaft geistig angepasst hat. Und das ist, ich glaube, das ist allgemein einfach ein Prozess davon, wo jetzt halt, ja, in dieser spezifischen Sportart ein paar Menschen recht traurig macht.
Ja. Ich bin jedenfalls froh, mit mir die Entscheidung nicht treffen, weil ich glaube, alle happy machen wird sehr, sehr schwer. Und es gibt wahrscheinlich 100 Gründe für eine Einführung von einer neuen Kategorie zum Beispiel. Es gibt aber wahrscheinlich auch 100 Gründe dagegen. Ich hoffe einfach, irgendwo durch kann man einen gewissen Kompromiss finden, dass die Inklusion kann stattfinden kann, in welcher Form dann auch immer.
Ja, eben, es ist mega, mega eine schwierige Entscheidung. Und jetzt also ich habe einfach auch zu wenig Erfahrung mit der ganzen Hormongeschichte, mit der ganzen Transgender-Geschichte und ich kann mich da wie gar nicht, ich habe ja einfach zu wenig Erfahrungswert, wo ich jetzt könnte eine neue Lösung rausbringen. Wenn ihr eine habt, ja, dann
schickt sie am Thomas Bach.
Genau, oder am, wie heisst der Präsident vom Leichtathletikverband?
Oh, keine Ahnung.
Schinkt so ein Amerikaner, glaube ich, oder ein Engländer, oder Australier.
Irgendetwas mit englischem Namen.
Ja.
Gut, aber wenn wir bei Thomas Bach sind, ja, in Bezug auf Olympia haben wir eigentlich zwei grosse Nachrichten gehabt diese Woche. Die eine haben wir schon 100-mal besprochen bei uns, darum gehen wir gar nicht allzu fest ein. Das IOC hat die Weichen gelegt, dass wir damit Russland und Belarus wieder dürfen an den sportlichen Wettbewerb teilnehmen, was einen extremen Backlash ausgelöst hat und auch mehrere nationale olympische Komitees haben sich dagegen geäussert, unter anderem ja Swiss Olympic, die gesagt hat, sie beharren auf ihrer Position, dass man russische und belarussische Athleten nicht zulassen soll bei den Olympischen Spielen.
Mhm.
Und es sind ja auch erste Boykott in Frage gestellt worden. Da hat sich aber Swiss Olympic relativ schnell positioniert. Sie hat ja gesagt, sie halten darauf fest, dass sie teilnehmen, unabhängig davon. Aber was da in Zukunft passiert, das werden wir noch sehen. Aber
das haben wir schon ein paar Mal besprochen.
Das haben wir schon zu viel besprochen.
Und jeder hat eine Meinung dazu. Und ja.
Viel interessanter finde ich die andere Situation. Wir sind im Jahr 2023. In 7 Jahren sollten die Olympischen Winterspiele stattfinden. Und normal. In? Wo?
Ja, wo? Das ist die Frage.
Das weiss niemand, weil normalerweise wäre jetzt der Prozess losgegangen, dass man abstimmt.
Ja.
Also, dass man die Kandidatur entgegengenommen hat und dann der Exekutivrat die Entscheidung fällt, wo die Olympischen Winterspiele 2030 stattfinden. Aber es hat sich niemand beworben.
Das ist heftig, weil eigentlich sind ja Olympische Spiele so, also wirklich mega, mega fest begehrt zum Austragen. Also eben, wenn du die Video gesehen hast, wo nachher zum Beispiel eben, ich glaube, irgendwie Rio ausgewählt worden ist und die Vertreter von Rio an dieser Konferenz, die sind in Tränen ausgebrochen und es ist ein brutaler Jubel explodiert und normalerweise kannst du dir das gar nicht vorstellen, dass das niemand will. Ja. Jetzt, Winterspiel ist...
Sag nichts Falsches.
Ja, also sagen wir es so, Sommerspiele sind für mich persönlich die wahren Olympischen Spiele. Aber Winterspiele sind natürlich genauso wichtig, das ist klar. Und ich tue sie auch nicht mit weniger Euphorie schauen, verfolgen. Jetzt aber eben der Grund, wieso es keine Bewerbung hat. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber ich würde sagen, ein Hauptgrund ist, dass es einfach für den Veranstalter finanziell nur noch mit, wie sagst du, dem roten Zahlen rauskommen.
Ja, ich glaube, das ist sicher einer von den grössten Punkten, wenn nicht der grösste. Man hat ja gesehen, dadurch, dass man die letzten, was sind es, also ab 2014 hat man ja die Olympischen Spiele eigentlich nur noch an Despoten oder Länder mit fragwürdigen Hintergründen.
Was ist 2014? Ist Sochi,
nachher Rio. Nachher...
Ah, du meinst auch Sommer?
Ja.
Aha, Rio.
Pyeongchang, Tokio. Ben, gut, ja. Tokio ist eine Ausnahme in dem Fall und nachher wieder Peking.
Peking.
Ja, dass man das an Länder gegeben hat, die keine Kosten und Mühe gescheut haben,
genau, ja.
Um die Spiele auszutragen, da auch gewisse Sportwashing-Motive dahinter gewesen sind und dadurch das ganze Konstrukt Olympische Spiele so dermaßen aufblasen worden ist und so teuer worden ist für die Veranstalter, dass ja, jetzt Probleme hast, also die Retourkutsche quasi, niemand will das mehr machen. Mhm. Und da hat man mehrere Gründe. Einerseits sind die Spiele zu gross und andererseits ist die Frage, was macht man nachher mit der ganzen Anlage? Wie kann man das nachhaltig gestalten? Und wie kann man garantieren, dass man quasi eine langfristige Investition macht in dem Land, wo das stattfindet, damit das auch effektiv genutzt wird oder die Anlagen effektiv genutzt werden. Das sind so ein bisschen die beiden Gründe, in den meisten Zeitungsartikeln hervorgehoben wurden.
Also ich frage mich dann, wie ist sozusagen die Statuten vom IOC, also wie jetzt die Winterspiele müssen aussehen, sind die zu hoch angesetzt, sodass eigentlich Bewerber sagen, ey, fuck, das können wir nicht erfüllen. Oder ist mehr echt das Problem, dass Bewerber eine Art, wie sagen, also eine Art, einen kleinen Boykott, in dem sie sagen, hey, ich mach das nicht. Jetzt allgemein, weißt du, bezüglich, was du klimaerwärmungstechnisch alles neu musst hinzufügen, eben mit Schneesicherheit und so, was halt mit Kosten verbunden ist. Aber dann eben auch, weil sie einfach sagen, so eine Art, wir arbeiten gegen das IOC. Oder was hast du als persönliches Gefühl?
Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, nicht? Also.
Ja, eben, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe zu wenig in die Sportverbände rein. Ich weiss einfach, in der Schweiz ist es sowieso nicht möglich, weil einfach die Bevölkerung immer Einsprachen macht gegen die Olympischen Spiele.
Gut, hankerum muss man sagen, Swiss Olympic hat ja am Donnerstag gesagt, sie prüfen, ob in Zukunft Winterspiele in der Schweiz sollen stattfinden.
Ja, Swiss Olympic würde das sehr gerne austragen, oder?
Ja, ja.
Aber es ist mehr dann die lokale Bevölkerung, wo dann das stattfinden soll. Also sei es jetzt im Engadin oder
im Wallis.
Im Wallis oder eben auch da, ich glaube, bei der Winteruniversiade in Luzern, wo ja hätte stattfinden sollen.
Ja, wo wegen Corona abgesagt
wurde. Hat es ja relativ viel Widerstand gegeben. Weil einfach die Bevölkerung das nicht bereit war, zu zahlen. Weil am Schluss zahlt das eigentlich der Steuerzahler.
Ja.
Und
das Geld haben wir jetzt bei CS buttert, also haben wir kein Budget.
Nein, also die Schweiz ist da wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, aus dem Prozess draussen. Was wäre denn jetzt mal...
Gut, aber wiederum, ich bin da vorsichtig optimistisch im Fall. Weil ich glaube, wenn du ein Konzept würdest erarbeiten, wo die ganze Schweiz involviert ist, dass du sagst, alle Sportstätten sind verteilt in der ganzen Schweiz. Das heisst, man hat nachhaltig und langfristig etwas davon, dass man die Infrastruktur erneuert, dass man der Bevölkerung quasi die Investition zurückzahlt auf eine gewisse Art und Weise und dass alle beteiligt sind, dass, dass quasi nicht der Fokus nur auf einen Kanton oder einen Ort gelegt wird, sondern dass man die ganze Schweiz einbezieht und die Spiele auch verkleinert, dass man wirklich sagt, hey, wir fokussieren uns auf Basics und auf Ausübung vom Sport, dann kann ich mir im Fall schon vorstellen, dass es realistischer könnte sein. Ich sage nicht, dass es durchgeführt wird, aber dass es eine bessere Chance hätte, zum durchkommen.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, es ist der Kostenpunkt, der in der Schweiz zählt. Und wenn du die Leute kannst davon überzeugen kannst, dass sie ihr Geld langfristig investieren, dann habe ich das Gefühl, hat es durchaus Chancen. Ich persönlich würde es natürlich mega geil finden. Geil, ja. Also das ist klar. Was wären denn so deine Favorite oder deine Hotspots für neue Winterspiele? Also wenn jetzt du im IOC wärst, ich meine, jetzt, wo würdest du gerne olympische Winterspiele sehen?
Boah, du stellst Fragen. Willst du mal anfangen? Ich überlege mir da gerade noch was.
Ja, also eben, ich finde Milano, Cortina finde ich recht geil. Also jetzt mal, das ist schon 2016.
Aha, wir reden nicht von in der Schweiz?
Nein, nein.
Aha, allgemein.
Ich meine, in der Welt, also auf der Welt.
Ja.
Und eben, ich glaube, also für mich persönlich wäre es sicher mal wieder geil irgendwo in den USA. Ja. Weil ich finde, USA finde ich immer geil, wenn sie so grosse Events austragen. Bin ich auch mega gespannt auf den, was ist es, Fußball-WM 2026?
Ja.
Bin ich wirklich mega gespannt, wie die das machen, weil jetzt trifft man ein bisschen ab, aber Fußball ist ja auch am Aufkommen in den USA. Jetzt, Wintersport ist in den USA sowieso schon gross, das würde mich sehr interessieren. Und sonst ist eben wirklich wieder die Frage, wenn ich ein exotischere Orte gehen will, dann wird es eben genau wieder kritisch mit diesen Sportstätten. Wie langfristig ist das? Also wenn ich jetzt irgendwie an, kann ich irgendwie an ein Gebirge in Afrika denken.
Also, weißt, Kilimanjaro oben.
Ja, es hat ja Schnee, aber eben, wie gesagt, es ist ein schwieriger... Also, ja.
Gut, die Saudis tun ja die asiatischen Winterspiele 2027 oder 2028 austragen. Kann man sie auch gerade dort machen. Also,
ja.
Gestört. Nein, boah, wenn ich mir ein paar Orte sage, also die Schweiz wäre eigentlich ja ideal. Weil wir haben einen Grossteil von der Infrastruktur schon.
Ja, du müsstest, nicht alles.
Nicht alles, aber einen Grossteil. Und das, was du nicht hast, könntest du eigentlich quasi nachhaltig für die Zukunft bauen. Da denke ich zum Beispiel an
Eisschnelllauf,
oder? Wo es ja keine Bahn gibt in der Schweiz.
Genau,
das wäre ja schon mal etwas. Die Eishockey-Stätte hättest, die Skipiste hättest, die Skisprungschanze hättest.
Pop-Run hast du auch.
Bob hast du auch. Also dadurch, wenn du wirklich die ganze Schweiz einbeziehst, der Grossteil von der Infrastruktur steht ja schon. Dadurch wäre es kein Problem. Was ich sonst noch cool fände, was lange im Rahmen gestanden ist, ist, dass Barcelona sich bewirbt.
Mit den Pyrenäen.
Mit den Pyrenäen. Dort ist es aber aus einem politischen Thema dann nicht zustande gekommen, weil die haben sich verstritten mit der Nachbarregion, wo hätte sie sollen, ja, da mit,
okay,
mit Teilhaber sein von dieser Kandidatur. Und ja, aber ich meine, auch dort wäre es also rein von der Infrastruktur wahrscheinlich möglich, dass man vielleicht auch gewisse andere Sportstätten dort umfunktionieren. Ich meine, wie geil wäre es, also, das ist jetzt ein Traumszenario, aber so der Eishockey-Final von Olympia, wo im Camp Nou stattfindet, vor 100'000 Zuschauern. Wie geil wäre das? Also, weißt, so
ein Winter Classic.
So ein Winter Classic, wie geil wäre das? Ich glaube, das wäre so historisch. Und sonst, ja, innerhalb von Europa gibt es wahrscheinlich auch noch gewisse Möglichkeiten. Deutschland hat sich ja vor etwa 10 Jahren mit München und Garmisch beworben. Oder gehst du halt in den Norden?
Ist nicht Oslo auch schon mal Austragungsort?
Eben, ich kann gerade sagen, Oslo mit Lillehammer und sonst wo auch immer die irische Skisprungschanzen so haben, das wäre doch auch voll cool. Keine Ahnung. Ja, wir sehen, es gibt einfach sehr, sehr grosse Hürden für das Winterspiel. Und was auch sehr interessant war, ist, in dem Zusammenhang ist dann auch die Frage gestellt worden, wie ist die Zukunft der Winterspiele allgemein? Wird es die in Zukunft noch geben? Gerade durch das Thema, das du auch vorher angesprochen hast mit der Schneesicherheit.
Also, ja, ich denke, es wird sie immer geben. Aber halt die Frage ist, eben, wie sie ausgetragen werden. Also entweder musst du immer an den gleichen Ort, wo es einfach schneesicher ist, oder du erfindest halt oder du lancierst neue Techniken, wie du halt den Schnee produzierst, oder sozusagen vielleicht auch etwas mit Klimakompensation, weißt du, dass jetzt dann irgendwie grossflächig da Werbung gemacht wird, dass halt alles, was an Energie zusätzlich gebraucht wird, um halt sozusagen künstliche Verhältnis zu erzeugen, dass das wirklich mega, also ultra fest kompensiert wird, dass irgendwie das IOC ganze Wälder an keine Ahnung.
Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder mit Greenwashing konfrontiert.
Ja, look,
das ist ein anderes Thema. Was haltest du vom Vorschlag, dass man die Winterspiele in mehreren Ländern stattfinden lassen? So ähnlich wie zum Beispiel im Fußball-WM, dass man wegkommt von dem olympischen Gedanken, dass man quasi einen Ort hat, wo die Olympischen Spiele stattfinden, sondern dass zum Beispiel mehrere Länder beteiligt sind, was ja irgendwo durch ein Risiko für die Veranstalter würde mindern.
Also ich finde, vor allem in Europa macht das Sinn. Also, weil halt, ich finde, es sollte ein bisschen zentral bleiben, also in einem grösseren Umkreis. Ja. Also es muss nicht alles jetzt im Kanton Graubünden stattfinden, überhaupt nicht, oder nicht einmal in der Schweiz, sondern es kann durchaus eben Sachen in Frankreich geben, in Deutschland, Schweiz, was auch immer. Ich finde aber, also jetzt sagen wir jetzt ein ganz grobes Beispiel, Eishockey in den NHL-Stadien in den USA und Skifahren in Adelboden, dann klar, sehe ich wie so den Zusammenhalt nicht mehr, oder? Also,
eine gewisse geografische
Nähe muss da sein, aber schon, also länderübergreifend wäre das, nur weil es dort eine geografische Grenze hat, finde ich, ist kein Problem, kann man machen. Also,
ja,
fände ich eh auch allgemein eine gute Lösung. Und halt immer wieder, oder vielleicht eben die Idee, wo es auf jedem Kontinent eine fixe Austragungsstätte hat für Winter- und Sommerspiel.
Und dann rotiert.
Und dann wird rotiert. Ich meine, 4 Jahreszyklen, 5 Austragungsorte.
Ja, das heisst, all 20 Jahre.
All 20 Jahre, das ist ja, also, das ist ja mehr als eine Generation. Oder wie viel ist eine Generation?
Ich glaube, genau 20 Jahre.
Ja. Also, das ist ja völlig Zeit dazwischen. Aus meiner Sicht. Und darum, ja.
Ja. Und eben, was der Punkt noch, zu dem Punkt noch schnell, was München, also die European Championships in München ja gezeigt haben, ist, dass man auch 50 Jahre alte Städte kann wiederverwerten, oder? Also ich meine, das hast du ja erlebt. Und ich glaube, es war ein hure geiles Erlebnis für euch Athleten.
Ja, sicher. Und also die Infrastruktur muss logischerweise ein bisschen aufbessert werden nach 50 Jahren. Aber alles andere kannst du genauso nutzen, wie es früher war, weil der Sport hat sich jetzt spezifisch Rudern nicht sehr gross verändert in den letzten 50 Jahren. Und es ist ein mega gutes Erlebnis gewesen.
Ja. Gut, dann hätte ich gesagt, haben wir Top 3 für den Moment mal abgeschlossen. Und weil wir aus zeitlichen Gründen kein Hauptthema vorbereitet haben, haben wir beschlossen, dass wir unser Roulette wieder vorholen. Und darum hätte ich gesagt, André, springen wir rüber zum Thema vom Tag. Oder wie nennen wir es jetzt eigentlich? Thema vom Tag, Spiele vom Tag, müssen wir da neue Einspieler
Diskussion
bauen?
Diskussion vom Tag.
Diskussion vom Tag. Also, springen wir zu der Diskussion vom Tag. Zeit für ein Spiel. Ja Mann, André hat gesagt, machen wir das sicher fertig. In dem Sinn, ich drehe mal am Rad, André, und du darfst
ist gut.
Gespannt warten, was da rauskommt. Es ist... die besten Sportfilme aller Zeiten.
Passt ja gerade zum heutigen Podcast, würde ich sagen.
Ja, aber ein Film ist ein bisschen etwas anderes.
Also du meinst wirklich...
Gut, okay. Wenn wir Doc-Film mitzählen, dann wird die Auswahl natürlich gerade um einiges grösser.
Ja, aber tun wir uns mal auf Film beschränken.
Ja.
Was
sind so die letzten Filme, die du geschaut hast?
Also ich bin eben allgemein einer, der nicht so mega viel Filme schaut, muss ich ehrlich sein.
Ja,
du bist da, glaube ich, wirklich
nein, würde
besser.
Nein, würde ich mir im Fall auch dazu
erzählen. Also zählst du jetzt da Doc dazu oder nicht
nein.
bei dir?
Nein, beschränken wir uns zuerst mal okay. auf Film und dann können wir ja immer noch auf Docs überschwenken. Aber wenn wir von Film reden, dann ist mir eigentlich der letzte grosse Film, wo ich geschaut habe, gerade in den Sinn gekommen. Und das ist der Schumacher-Film. Oder gut, das ist auch wieder ein Doc, Mann.
Ist ein Doc.
Ja, aber es ist ein Doc.
Mir kommt in Sinn, ich weiss nicht mehr genau, welcher das war, aber der eine von Creed.
Ich habe nie Creed gesehen im Fall.
Fuck, dann sind wir. Also, weil ich weiss es nicht mehr ganz genau. Ich habe den aber im Kino gesehen, ich glaube, es war Creed 2 gewesen. Und den habe ich recht geil gefunden. Das ist ein Boxfilm, wo ja, eben so ein Legacy aufbeschwört wird.
Ja, aber der spielt ja im Universum von Rocky Balboa.
Ja, also es ist wie der Sohn. Also
von Rocky. Der Sohn vom Trainer, oder?
Irgendwie so etwas. Ich weiß es ja. eben auch nicht ganz ja. genau.
Gut, aber dann muss man natürlich sagen, Rocky-Filme sind da ganz weit oben.
Die, soll ich dir etwas beichten?
Die hast du nie gesehen.
Ich habe im Fall
Ich habe nur Rocky 4 gesehen. Das ist ja der, wo er gegen den Russ in Anführungs- und Schlusszeichen ja, ja. kämpft. Und den habe ich eigentlich noch cool gefunden. Aber es ist halt auch schon etwa 10 Jahre her, als ich den gesehen habe. Und dann, jetzt sind wir doch einige Filme aus dieser okay. Ära in den Sinn gekommen. Miracle, der Eishockey-Film zu Olympia 72, ja. wo ja die Russen mit dem Profiteam gekommen sind und die Amis mit dem College-Team und sie haben trotzdem die Olympiade gewonnen.
Ja.
Das ist so ein geiler Film. Ich bin natürlich ein riesen Fan von der Mighty Ducks Franchise gewesen, als Kind.
Das ist Anaheim
ja, also es, Ducks, es, oder? Also ja, es ist ja quasi parallel dazu, dass sie das Team eingeführt haben in die NHL, haben sie ja so Film.
Also es geht um Eishockey?
Es geht auch wieder um Eishockey. Haben sie so Film produziert, wo so Kinder aus Minnesota mhm. den Namen Mighty Ducks annehmen und es ist so ein Misfits-Team und sie gewinnen dann zuerst mal State Championship und nachher im zweiten Teil gehen sie an die Jugendolympiade und ja. gewinnen die gegen fucking Island, wieso auch immer ja, Island. Ja, ja. Und mein Bruder hat ja mal gegen Island gespielt.
Ja.
Ja, also da kannst du dir mal vorstellen, wie, wo die in echt sind und wo die in dem ja. Film sind. Und im dritten Teil gehen sie ja dann als College und ja.
Jetzt kommen wir gar nicht in Cool Running.
Cool Running, Alter? Ja, logisch.
Das ist wirklich eine yeah. mit so olympischer Geschichte und eben so ein bisschen die Underdogs. Das ist wirklich ein geiler Film, ein cooler Sportfilm.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das als Sportfilm zählen darf, aber Happy Gilmore, geht es ja um Golfen.
Ja, stimmt.
Das ist auch einer von meinen Lieblingsfilmen gewesen als Kind.
Wenn wir jetzt in ganz weite Zeit zurückreisen, wo sozusagen Gladiatorenkampf auch Sport war.
Ja, Gladiator.
Gladiator ja. ist halt, aber ist mehr ein Kriegsfilm. Oder was würdest du sagen? Ich meine, ist schon nicht sportlich.
Nein, also ja, ich meine, es hat ja eigentlich schon einen sportlichen Hintergrund, aber
ja, weil früher ja. ist ja eigentlich, der Sport ist daraus entstanden, also dass sich einfach gewisse, gut, bei den Griechen war es noch vorher gewesen, vor den Römern, aber jetzt während der Römerzeit, ist ja vor allem eben der Cäsar, sein Spruch war ja, gib dem Volk den Sport und es gehorcht dir.
Ja.
Und was ja das eigentlich primär war, ist einfach Gladiatorenkampf.
Ja.
Und darum, um jetzt da vielleicht einer von meinen wirklich allerliebsten Filmen overall, also jetzt auch wenn es halt nicht so sportlich gesehen würde ich jetzt Gladiator dazu nehmen. Aber da schweifen wir schon recht vom Thema ab.
Ja. Ich habe noch zwei, die ein bisschen neuer sind, die ich auch mega gut gefunden habe. Einer ist ein Rennfilm, Le Mans 66.
Der ist auch auf Netflix, kann das sein, oder?
Der ist, glaube ich, mittlerweile auf Netflix, ja. Ich glaube, auf Deutsch heisst er, oder auf Englisch heisst er Ford vs. Ferrari. Kann das sein? Oder auf Deutsch heisst er Ford
gegen Ferrari. Kann gut sein, ja.
Wo der Christian Bale ein englischer Rennfahrer spielt, der für Ford startet.
Safe, ja.
Der, safe. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Den kann ich absolut empfehlen. Und Hustle. Ein Film, der während der Pandemie rausgekommen ist. Es geht um Basketball. Ja. Dort wird also es, der Adam Sandler hat den Film produziert und er spielt auch in dem Film mit. Und es geht darum, dass er ein Scout ist, der auf Europa reist und dann ein Talent entdeckt in Mallorca.
Ja.
Und den mitnimmt in die NBA. Und der wird dann mega erfolgreich. Und das Lustige ist, in dem Film spielen sehr viele NBA-Spieler mit.
Mhm.
Und der, wo der Hauptdarsteller ist, ist der Juancho Hernán Gómez. Das ist ein spanischer Basketballer. Und der ist ein Jahr nachdem, wo der Film rausgekommen ist, Europameister geworden mit Spanien und war der MVP vom Turnier.
Nice, also das sehr
ist,
geil.
Das ist wirklich sehr,
gibt's
sehr
eigentlich geil. Gute Sportler oder berühmte Sportler, die dann auch in einem Spielfilm mitgespielt haben?
Also als Nebenrolle, 100%.
Das safe, aber weißt du, so jetzt irgendein so ein Roger, der einen Film dreht oder ein...
Ja, wenn er nicht gerade Werbung macht für...
Ja, er macht viel Werbung so. Oder eben, also...
Oh, einen habe ich noch vergessen. Mein absoluter Lieblingssportfilm. Jetzt bist du aber
am Cheaten da.
Ich bin am Cheaten, ja. Aber mein absoluter Lieblingssportfilm, dass ich den nicht vergessen habe, Rush.
Das, ja.
Das was um die Hand und den Lauda geht.
Genau, safe, den habe ich auch gesehen.
Der ist vor allem brutal gut gemacht.
Okay.
Der ist wirklich...
Aber der ist ja auch noch nicht so alt, oder?
2015 steht da.
Okay.
Ja. Aber wenn wir noch
aber nur zu schnell, Doc gehen. Genau, es gibt sicher im Sport mehr Docs als Spielfilm, würdest du auch sagen?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Wieso ist das? Weil einfach Sport... Das
ist wahrscheinlich einfacher, nicht?
Ja, und... Ja, es ist einfach... Obwohl du eigentlich so mit dem ganzen Drama, das es auch im Sport gibt, könntest du viel... Hättest du sozusagen die... Wie haben wir dem Amis gesagt? Dramaturgie von einer guten Story.
Mhm.
Die hättest du.
Ja.
Es wird einfach eben auch in echt produziert und darum musst du wie gar nicht in die Fiktion abweichen, wahrscheinlich.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, safe.
Und dann tust du es ein bisschen überspitzen und schon läuft es. Aber Sportdocs, dort hat gerade Netflix eigentlich so ein bisschen einen neuen Standard gesetzt.
Würde ich auch sagen, ja.
Also eben, wir haben es schon angesprochen, Drive to Survive.
Last Dance.
The Last Dance, wo es um
Chicago
Bulls geht.
Also ich habe noch weniger über Basketball gewusst vor dieser Serie, als ich über Formel 1 gewusst habe vor Drive to Survive.
Mhm.
Und darum muss ich wirklich sagen, ja, finde ich vielleicht sogar ein bisschen besser als Drive to Survive.
Ja, also es ist sicher, ja,
und
ein Zweikampf von diesen zwei.
Aber wir haben doch gerade letzte über Docs im
Redemption Team habe ich sehr gut gefunden, auch Basketball-Doc über das Olympiateam 2008 von den USA.
Und wir haben schon mal im Podcast über die legendäre Ruder-Doc geredet, Gold Fever von diesen... englische Ruderer, die ich schon mal erzählt habe, die ist sicher im Rudern wahrscheinlich eine von der meist oder von der legendärsten Docs. Und was haben wir sonst noch? Gut, aber ja, komm.
Komm, wenn uns nicht mehr einfällt, dann können wir auch einfach zum nächsten Thema springen.
Und genau.
Ich lasse da mal das Rad laufen und dann können wir ja sehen, was da rauskommt. Wir haben...
Ich bin gespannt.
Die berühmtesten Momente der Sportgeschichte. Also ähnlich wie, also letztes Mal haben wir die berühmtesten Sportzitate gehabt, jetzt ist der berühmteste Sportmoment. Boah, da kommen wir glaube ich weit zurück.
Ja, also es gibt unhuere viel. Die bedeutendsten, also
berühmtesten.
Berühmtesten, also nicht bedeutendsten. Berühmtesten würde ich vielleicht fast sagen, einerseits da der Black Fist.
Mhm. 36. Berlin.
Ist das 36 gewesen?
Ich glaube, ja. Jesse Owens.
Nein. So, später ist das doch gewesen. Ist nicht in Moskau gewesen? Nein.
Nein. Ich glaube, ich google das mal. Aber ich habe gemeint, es ist Jesse Owens in Berlin gewesen.
Aber es sind ja zwei Amerikaner gewesen, die das
gemacht
haben.
Genau. Und er hat ja, dem, der dritte wurde, ist der andere Hand in die Hand gedrückt.
Ah, okay.
Ja,
ja, dann habe ich es vielleicht falsch im Kopf. Aber
ja,
ich
würde sagen, Jesse Owens war 1936, also wenn du das meinst.
Ja.
Das war nämlich auch mein erster Gedanke im
Fall. Okay.
Sieht man auch wieder mal die Inszenierung vom Sport. Das war so das erste Mal, wo der Sport inszeniert wurde, ist medial.
Ja, safe. Und Spiel 36. In beide Arten. Also schon, in beide Richtungen.
Ja. Dann, wenn wir auf dem Zeitstrahl bleiben, das nächste, wo man in den Sinn kommt, WM 54 in Bern, das Wunder von Bern.
Muss man schon helfen.
Wo Deutschland als riesiger Underdog quasi die Weltmacht im Fußball Ungarn geschlagen hat. Das ist ja bis heute so ein bisschen die grösste Underdog-Story an einer WM.
Okay, also ich, jetzt kommt es mir wieder, dass ich das schon mal gehört habe, aber ist mir jetzt echt nicht auf dieser Liste gewesen. Ja, dann vielleicht noch...
chronologisch zu denken. Komm.
Chronologisch zu denken, wo bist du im 54?
Ja. Also gleich hinten raus werden wir hoffentlich ein bisschen mehr haben. Aber.
Ja. Was mir noch gerade in den Sinn kommt, ist so ein bisschen da der, den ich letztens gelesen habe, der Fosbury Flip. Mhm. Weißt du, im Hochsprung.
Ist ja gerade gestorben, rest in peace.
Genau, ja. Da hat einfach der eine Dude ist plötzlich anders über die Stange gesprungen. Weil bis dann sind ja eigentlich alle so vorwärts drüber gekumpelt. Also genau. Es sieht eigentlich wirklich...
Also so mit so einem Haken quasi, also so Bein aufschlagen.
Genau, ja. Und er hat dann wirklich mal Technik angewendet, dass er sich eigentlich während dem Springen abdreht und mit dem Rücken zu der Stange, eben wie wir es heute kennen, über viel höher gekumpelt ist und sich dann das am Anfang auch gar nicht etabliert hat, bis sich dann mal das...
Ich glaube, irgendjemand... sogar verboten war, habe ich gemeint. Es zieht, also am Anfang. Und nachher haben sie aber immer mehr auf der Machung merken, fuck, wir kommen viel höher. Und dann haben sie es eingeführt.
Und dann, das weiß ich aber nicht mehr genau, wann das war, aber das war im Fall schon ein paar Jahre später, gewesen, also mindestens 20 Jahre später.
Ich hätte noch eins in den 70er Jahren.
Sag mal.
The Perfect 10 im Kunstturnen. An der Bar hat die eine 14-jährige Rumänin eben der perfekte, wie nennt man das?
Der Sprung?
Nein, es ist ja kein Sprung am Barren. Du machst ja so die mehr... Also die, ja, keine Ahnung, aber die ist so gut gewesen und hat aber etwas so Gefährliches gemacht, dass das nachher verboten wurde, ist, was sie gemacht hat.
Krass.
Also sie hat quasi einen neuen Standard gesetzt. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich weiß, das war in den 70er Jahren gewesen.
Okay. Dann, also es sind Sportmomente.
Ja.
Kein Sportmoment, aber 1972 war ja der Anschlag in München.
In München, ja.
Wo sind es eigentlich palästinensische Terroristen gewesen,
ja,
wo auf die jüdische Nationalmannschaft
israelische Athleten
zuerst Geisel genommen haben und nachher umgebracht haben.
Ja.
Ist in dem Sinn kein sportlicher Moment, aber ist definitiv einer der berühmtesten Momente in der Sportgeschichte, würde ich fast sagen.
Mhm. Dann 80er Jahre, 90er
Jahre. Kommt nicht eigentlich noch Maradona mit Hand Gottes?
Hand Gottes, 86,
Mexiko. Das würde ich sicher,
das ist sicher einer von diesen Momenten,
Top
ja.
Top 5.
Der Moment ist ja quasi berühmter als der Fakt, dass sie die WM da gewonnen haben.
Ja, safe.
Dann 90er Jahre, der Ohrbiss vom
Mike Tyson
am Holyfield.
Genau. Dann haben wir sicher noch irgendeinen Michael Jordan-Moment in den 90er oder in den 80er.
Ja, also wenn wir da Doku zitieren, dann sicher der Meistertitel. Oder nein, der eine ist Spiel 6 gewesen, wo er mit Fieber gespielt hat und dann den entscheidenden Wurf macht, den entscheidenden Dreier.
Das war aber
nicht im 98er gewesen, aber das ist ein super berühmter Moment aus den 90er Jahren. Und jetzt müssen wir einfach langsam so zu dem Moment kommen, wo wir ein bisschen mehr Ahnung haben, weil dann sind wir mal auf der Welt gewesen.
Dann sind wir auf die Welt gekommen. Das war natürlich ein sportlicher Moment von unseren Müttern gewesen.
Ja, danke für das.
Ja, sehr wichtiger. Aber nachher müsste ich sagen, 2000 bis 2010, Materazzi, Zidane.
Ja, Kopfstoß.
Kopfstoß.
Das war auch gerade das erste, gewesen, wo wir in den Sinn gekommen ist.
Was kommt mir noch in den Sinn? Michael Phelps. Hat angefangen gewonnen.
Ja, die eine berühmte Staffel, die die USA gegen Frankreich auf dem letzten Zentimeter das noch gekehrt hat und ihm die perfekte Olympische Spiele 2008
ist das
bereitet
Peking
haben.
Gewesen, ja.
Ja, das
aber
sicher.
Vorher, so 2000er Jahre,
sind wir halt
Lance Armstrong.
Ja, und alles, was es nachher mit sich gebracht hat. Michael Schumacher-Dominanz-Ära. Aber das ist ja
gut,
kein Moment.
Jetzt können wir einfach aufzählen.
Ja, für mich 2010 natürlich, wo Spanien Weltmeister wurde, aber das ist glaube ich nicht...
Das ist ja nicht der berühmteste Sportmoment.
Nein.
Also es tut mir leid, Bro.
Ja, das habe ich jetzt einfach noch erwähnen.
Ja, und...
Nachher? 2010 bis 20?
Lewis Hamilton, wo...
Siebte WM-Titel geholt. Oder wenn wir bei Formel 1 bleiben, natürlich die Schlacht von Abu Dhabi.
Ja, safe.
Die ist sicher hoch im Kurs. Aber es muss doch noch andere Sachen geben. Wir vergessen da wahrscheinlich.
Die berühmtesten Sportmomente.
Völlig offensichtliche Sachen. Ja, natürlich, Sachen.
Weil wir überlegen zu viel.
Roger Federer, sein Sieg gegen den Nadal, der 20. Grand Slam-Titel. Das ist sicher hoch im Kurs. Also das ist sicher ein Sportmoment gewesen. Und nachher, was haben wir noch?
Weißt du, so etwas mit Emotionen, weißt du, wo so die Leute wirklich mitbrüllt haben oder was wir, ja, vielleicht in London an den Olympischen Spielen, wo die beiden englischen Triathleten, die Brownlee Brothers, ja. Wo der eine ja wirklich eigentlich zusammengebrochen ist.
Und er schiebt ihn ins Ziel.
Und der Bruder nimmt ihn und hilft ihm, ins Ziel hineinzukommen.
Ich glaube, er ist nachher sogar disqualifiziert worden im Fall.
Also, das war wirklich mega, mega emotional gewesen.
Ja, und jetzt in der näheren Vergangenheit?
Der berühmte, also jetzt musst du dich auf einen festlegen.
Der WM-Final wahrscheinlich in Katar. Das ist,
wirklich?
Das
für
ist,
dich?
Ich glaube, das ist so...
Der berühmteste, vielleicht nicht... Für dich ist es der bedeutendste, aber der berühmteste...
Ich glaube, es ist auch der berühmteste, weil es halt so ein Lagerführ-Event ist, wo wirklich dann die ganze Welt drauf schaut.
Hm. Schwierige Frage.
Ist halt auch schwierig gewesen mit der ganzen Pandemie, gell?
Ja.
Ja. Lassen wir es mal bei dem. Machen wir noch eine Frage und dann schließen wir ab für heute.
Genau.
Ich drehe noch mal am Rad.
Wie ist die Glücksfee, der Oski?
Die einflussreichsten, was kommt jetzt? Sportjournalisten aller Zeiten. Nein, das können wir nicht beantworten.
Doch, der Will Buxton. Beppo.
Nein, das können wir nicht beantworten.
So, im Sinn von, if you want to win the race, you have to be number one.
Ja, also so.
Mal, das hätten wir schon auch können, das wäre ein kurzes Thema gewesen, aber egal.
Nein, das haben wir schon gehabt, der Aufstieg des E-Sports, fuck, das hätte ich entfernen sollen. 3-0, sorry für den. Sport und Politik, eine kontroverse Mischung.
Ja, ich würde sagen, dann können wir damit anfangen, dass wir ja eigentlich immer versuchen, möglichst unpolitisch zu sein. Aber trotzdem sagen wir in jedem zweiten Podcast, wir sind ja eigentlich ein Sportpodcast, aber schlussendlich tun wir unsere Meinung dann gleich ein bisschen dazu abgeben. Findest du, Politik hat in unserem Sportcast gar nicht zu suchen?
Nein. Wirklich.
Also es muss ein bisschen, manchmal wird es ein bisschen politisch und das ist okay.
Ja, und ich meine, du kannst es halt einfach wirklich nicht trennen. Schlussendlich. Auch wenn es idealerweise zwei Themen für sich wären.
Wo fängt denn für dich Politik an im Sport? Also ich meine, wenn du ins Gym gehst, das hat ja wirklich absolut null mit Politik zu tun, oder? Oder
ja,
schon?
Da gibt es verschiedene Leute, die würden... also ich stimme dazu, aber ich glaube, da würden gewisse Leute auch sagen, ja, die grundsätzliche Fitness oder grundsätzlich eine sportliche Gesellschaft ist auch schon wieder ein politisches Motiv. Also,
das stimmt, da hast du recht. Muss ich dir jetzt aber gerade recht geben, das habe ich nicht überlegt. Weil
aber ich würde nicht zwingend zustimmen.
Wenn du dich ja eigentlich durch sportlich betätigen, dann tust du deinem Staat etwas Gutes, weil du eigentlich ein leistungsfähiger Bürger bist oder bleibst oder solltest bleiben. Und in dem Sinn machst du ja eigentlich nicht bewusst etwas Politisches, aber du sorgst dafür, dass der Staat halt kann funktionieren und ja.
Ja, aber wenn wir das auf einer konkreteren Ebene sehen, also wir haben ja in der Folge zu Katar damals über das Thema Sportwashing geredet, beziehungsweise die Inszenierung von Sport als politisches Instrument, und da haben wir ein paar Beispiele genannt, eben Berlin 36, nachher die Fußball-WM in Italien, wo auch ein Thema war, dann die ganze Zeit im Kalten Krieg, wo USA und die Sowjetunion
sich gegenseitig boykottiert haben.
Ja, nicht nur boykottiert, aber wo Sport ja quasi so ein bisschen ein Mittel war für die Inszenierung und
für den Status oder den Zustand von der Gesellschaft.
Und auch eine gewisse Dominanz hat ausstrahlen.
Genau, ja.
Man sieht ja auch, dass Länder mit fragwürdigen politischen Regimen sehr stark in Sport investieren, weil das halt ein PR-Mittel ist.
Wieso ist eigentlich Nordkorea nicht sportlich aktiver?
Das klingt jetzt gemein, aber wahrscheinlich will sie kein Essen haben. Also,
ja, und sie können einfach auch gar nicht also raus. Also,
ja.
Sie können wahrscheinlich gar kein Visum über, um sich international zu messen. Geschweige denn, dass sie wahrscheinlich überhaupt in ihrem Land selber Sport machen können. Aber da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. Zu Sport in Nordkorea, sehr politisch übrigens wahrscheinlich.
Ja. Kennen Sie das grösste Sportstadion von der Welt?
Echt jetzt?
Ja.
Was für ein Fun Fact.
Ja, 120'000 Plätze.
Und wahrscheinlich ist es auch jedes Mal ausverkauft.
Ja, also spätestens wenn der Kimi in der Arena ist, sowieso.
Ja.
Aber ja, ich glaube, wir können das Thema so stehen lassen, oder?
Weißt du wieso? Weil du jetzt noch 2 Stunden mit mir könntest über Sport und Politik diskutieren.
Genau, und dann lassen wir das jetzt.
Dann lassen wir das jetzt und wir lassen euch in Ruhe, wir lassen euch schlafen, wir lassen euch weiter Wäsche zusammenlegen, weiter kochen, was ihr auch immer gerade am Machen sind. Und ja, wir danken euch, dass ihr dabei gewesen seid bei unserem wunderschönen Podcast Nummer 68. Es ist eine stolze Nummer und ihr seid immer noch da. Grösster Respekt an dieser Stelle. Ja, vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Schau, dass du gesund bleibst, Oski. Versucht, 5 Sterne zu geben auf Spotify. Und ja, wir versuchen jede Woche, auch wenn es mal hart ist, immer noch eine Folge rauszubringen und euch ein bisschen zu unterhalten und ein paar News zu bringen.
Genau, und heute haben wir es zwar geskippt, aber hört unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter vollinne-podcast. Dort würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns folgt. Wir versuchen dort regelmäßig ein bisschen Content zu liefern. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen.
Tschüss.
Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
2 Typen mit Gesichtern fürs Radio.